Ein Teenie-Camp fand auch in einem Zeltlager in der Nähe eines Flugplatzes statt. Und während da die Leiter versuchte, da die Teenies bei Stange zu halten und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, das war ganz schwierig, weil natürlich da die starteten und landenden Flugzeuge immer wieder da waren. Das Thema dieses Teenie-Camps war der Heilige Geist. Und dann stellte der Leiter die Frage: Was können wir tun, damit der Heilige Geist bei uns landen kann? Zack, da war die Aufmerksamkeit wieder da und ein Teenie gab zur Antwort: Wir müssen den Landeplatz vorbereiten. Ich finde das ein tolles Bild. Auch für uns, wenn wir uns überlegen, was der Heilige Geist in unserem Leben sein könnte oder wie er landen könnte. Ja, was nützt das tollste und kräftigste und größte Flugzeug, das alles liefern kann, was man könnte, aber nirgendwo Platz findet zum Landen? Ja, was nützt der Heilige Geist, den es gibt, wenn er in unserem Leben nicht landen kann? Ich habe am vergangenen Sonntag ja darüber gesprochen, über den Heiligen Geist, die Herkunft eigentlich des Heiligen Geistes, und wir kamen dann darauf, dass es sich um das Wort Ruach handelt, Atem, Wind, Bewegung, was eigentlich so viel bedeutet wie Leben, und dieses Wort Ruach dann unterschiedlich übersetzt worden ist, im Griechischen heißt es Pneuma, eben auch Geist. Dann hat die lateinische Übersetzung im 3. Jahrhundert nach Christus übersetzt Spiritus Sanctus, also Heiliger Geist eigentlich. Die Engländer haben dann übersetzt Holy Ghost, also Heiliger Geist, daraus ist Heiliger Geist geworden, oder eben im Neuen Testament Pneuma. Die Bibel ist voll von, auch bereits im Alten Testament, also in der jüdischen Bibel, heißt es schon beim zweiten Vers, ist von diesem Ruachgeist die Rede. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte über dem Wasser schwebte der Ruachgeist Gottes. Da sprach Gott, es soll geschehen. Also im Zusammenhang mit Schöpfung ist von diesem Ruach die Rede. Im Zusammenhang mit dem Mensch ist genauso von diesem Ruach die Rede. Es heißt im Psalm 104, doch wenn du dich vom Menschen abwendest, ihnen den Ruach, den Lebensatem nimmst, müssen sie sterben und werden zu Staub. Doch wenn du ihnen deinen Ruachgeist schickst, wird neues Leben geschaffen. Man kann zusammenfassend sagen, habe ich ja dann am letzten Sonntag getan, Ruach, dieser Geist, ist ein Geist, der belebt, der berührt und erfrischt und der bewegt und verändert. Gott hat Jesus Christus durch den Heiligen Geist in unser Leben geschickt. Und darauf können wir nicht verzichten. Oder wollen wir darauf verzichten? Es gibt ein altes Lied, 1801 hat das Philipp Spitta geschrieben, und das haben wir früher auch in den Krishona-Gemeinden oder Viva-Kirchen kräftig gesungen. Das heißt: O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein, gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jegliche Getreue den Herrn bekennen kann. Das, was hier so, ja, so schwungvoll oder geschwollene Worte daherkommt, ist eigentlich nichts anderes als eine tiefe Sehnsucht, diesen Heiligen Geist zu erleben. Komm, du Geist der Wahrheit. Was erwarten wir, wenn wir so beten? Oder hast du den Mut, so zu beten? Komm, du Geist der Wahrheit, kehre bei uns ein. Ich möchte euch aus einer kleinen Biografie was lesen von meinem Namensbruder Markus Hauser. Leider habe ich ihn nie persönlich gekannt, weil er hat gelebt 1850 bis 1900, also ist schon 2 Jahre her. Nein, aber dieser Markus Hauser war ein ganz einfacher Mann, hat dann auch den Eindruck gehabt, er sollte Pastor werden, hat dann das theologische Seminar auf Krishona gemacht und schon nach den ersten Wochen hat man ihn nach Hause geschickt. Er sei unfähig für diesen Dienst, weil er ist durch die Arbeit, die dort, also die praktische Arbeit und die theologische Arbeit, ist er fast erblindet. Man wollte ihn dann nach Hause schicken und da hat sich der damalige Direktor dafür ihn eingesetzt, dass er bleiben kann. Und er ist dann, er hat dann seine erste Pastorenstelle bekommen im Thurgau, hat die erste Kapelle gebaut und dann kam er nach Rainach im Kanton Aargau. Und dort ist er dann Pastor geworden und ich lese euch, wie es ihm dort ergangen ist. Er schreibt: Längere Zeit war ich müde und schwach. Die Arbeit drängte, aber die Kraft schien auszugehen. Und wenn ich die Bibel las, blieb das Wort wie ohnehin halt. Wenn ich zu den Predigten mich vorbereitete, hatte ich Mühe, warm zu werden und froh zu werden. Und wenn ich im Gebet vor Gott lag, stand ich vor geschlossener Tür. Jammer erfüllte meine Seele. Ich glaube doch an den Heiligen Geist. Das stand doch schon längst fest. Ja, ich glaube auch an die Verheißung, dass Jesus seinen Heiligen Geist schickt. Dazumal hatte ich einen Gehilfen, also einen Pastor in Ausbildung, war das damals, der mehr nach dem Fleisch als nach dem Geist dürstete. Ich machte ihn mit meinem brennenden Anliegen meiner Seele bekannt und wir wurden einig zusammen, um den Heiligen Geist zu bitten. Er hielt aber nicht lange durch. Schon nach wenigen Tagen sagte er: Gott weiß es jetzt und wenn er seinen Geist uns geben will, so wird er es tun. Erzwingen lässt sich hier nichts. Mein Eifer hatte ihn erschreckt. Um ruhig zu seinem alten Wesen verharren zu können, gab er auf zu bitten. Nur desto ernsthafter hielt ich an beim Herrn. Es war mir klar, dass Gott den Heiligen Geist geben will denen, die ihn darum bitten. Nach und nach wurde mein Verlangen so stark, dass ich Tag und Nacht nichts anderes denken konnte. Kopf und Herz waren von dieser einen Sache erfüllt. Ein Gedanke nur lebte in mir und dieser Gedanke blieb: Bleib im Flehen um die Erfüllung mit dem Geist. Je mehr ich aber betete, desto leerer und kälter schien mein Herz zu werden. Ich musste glauben, ohne zu fühlen. Einzig auf das Wort der Verheißung durfte ich mich stützen. Gott will, also will ich auch. Und dann heißt es hier: Oh, erfülle deinen matten Jünger mit deinem Heiligen Geist. Tu es zu deiner Ehre. Was war das? Hat es geblitzt? Ist Feuer vom Himmel gefallen? Ein Strom von oben kam über mich und ich sah und ich fühlte, wie Feuer setzte sich auf mich und ich wurde durchdrungen, erfüllt, durchwärmt, gestärkt und gesättigt. Um mich her tat sich der Himmel auf. Ein Lichtmeer umgab mich, eine Feuerwoge durchdrang langsam Geist, Seele und Leib. Woge um Woge durchflutete mich und der Heilige Geist nahm Besitz von mir. Mein Gebet war erhört, in Lob und Anbetung verwandelte sich die Klage. Und dann heißt es dann weiter in dieser Geschichte, und ich bin ja selber in dieser Kirche dort in Rainach dann, als ich zum Glauben gekommen, groß geworden, und deshalb hat mich diese Geschichte von Markus Hauser interessiert, was dann in der Folge von diesem Erlebnis passiert ist. Rainach ist Stumpenland, also Herrschaft, die Arbeiter. Und er schreibt: Da kamen plötzlich 500 bis 600 Leute in den Gottesdienst. Während dem Gottesdienst, wie hier, wurden Menschen während seiner Predigt geheilt. Während der Woche kamen manchmal bis 20 Personen in die Seelsorge. Er konnte das gar nicht bewältigen. Und dann schreibt er: Gott hat mir schon vorher, als die Leute zur Tür hereinkamen, wusste ich schon, was ihr Problem ist. Und ich konnte ihnen gleich eine Antwort geben. Ich hätte das sonst gar nicht bewältigen können. Und dann wurde beschrieben, wie das ungefähr 2 bis 3 Jahre andauerte, was dort geschehen ist. Jetzt können wir sagen: Ja, das war einmal halt. Aber wenn du so etwas liest oder wenn ich so etwas lese, dann merke ich, es wächst wie eine Sehnsucht. Worauf habe ich mich eigentlich eingelassen oder worauf lasse ich mich eigentlich noch ein? Der bekannte Pastor von Südkorea, Yongki Cho, hat in einem Buch Folgendes geschrieben, auch über unseren Zustand in Europa der Kirchen. Er schreibt dort: Sie haben Gott im Stich gelassen. Warum? weil sie den Heiligen Geist vernachlässigt haben. Und der Heilige Geist bringt die Liebe Gottes. Doch wir haben den Heiligen Geist fortgestoßen und ein menschliches Komitee an seine Stelle gesetzt. Und das menschliche Komitee versucht nun, wie der Heilige Geist zu wirken. Aber Jesus möchte die Christenheit in Europa durch den Heiligen Geist aufwecken. Wir müssen den Heiligen Geist wiederfinden. Sie müssen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wieder aufbauen. Und Karl Barth, der bekannte Theologe von Basel, sagt im letzten Jahrhundert, das wichtigste Thema für das 21. Jahrhundert, also sagt er prophetisch, also für unser Jahrhundert, wird die Wiederentdeckung des Heiligen Geistes sein. Diese Beispiele machen etwas deutlich. Das ist wahrscheinlich ganz unterschiedliche Wirkungen des Heiligen Geistes gibt. Und ich bin auch davon überzeugt, auch die Bibel schildert uns ganz unterschiedliche Begegnungen und Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das Entscheidende ist, in allem zu wissen, der Heilige Geist ist uns versprochen. Allen Menschen versprochen, die mit ihm unterwegs sind. Und deshalb heißt es im Johannesevangelium, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er seine Leute nochmal zusammengenommen und hat gesagt, was geschehen wird. Und er sagt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Und der wird in Ewigkeit, also für immer, bei euch sein. Und ich werde ihn darum bitten. Dies ist der Geist der Wahrheit. Ihr kennt ihn, denn er lebt schon jetzt bei euch und einmal wird er in euch sein. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, es ist sogar besser, wenn ich weggehe, sonst würde der Heilige Geist nicht kommen, der dann in euch ist. Das hatten wir damals die Nachfolger von Jesus nicht recht verstanden. Was gibt es besser, als wenn jemand bei uns ist? Dann sagt Jesus, es gibt noch etwas Besseres, wenn Gott in euch ist. Und das wird geschehen. Also als Jesus auf Erden war, hat er sich als dieser Beistand verstanden für seine Nachfolger. Aber nun sagt er, nun kommt das anderes, an meiner Stelle. Also er wird das Gleiche tun, aber es wird noch besser sein für dich, denn es wird in euch sein. Wenn uns etwas versprochen wird, wenn dir etwas versprochen wird, was ist deine normale Reaktion? Wie komme ich dazu? Wie passiert das? Also wenn mir jemand etwas verspricht, dann möchte ich wissen, ja, wie könnte das zu mir kommen? Wie könnte dieses Versprechen eingelöst werden? Und genau diese Frage, geht es eigentlich auch, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wie kommt dieser Heilige Geist in mein Leben? Wie wird er Teil von meinem Leben? Und so reden wir einerseits, und deshalb möchte ich das bewusst unterscheiden, wir reden von dem Ereignis von Pfingsten. Dort ist der Heilige Geist in diese Welt gekommen und wird nun, ich sage verfügbar, nicht im Sinn von ich kann darüber verfügen, aber er ist allen Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, versprochen. Und sie dürfen ihn erleben. Und das Zweite ist, wie wird Pfingsten erfahrbar? Eben, was nützt es, wenn es diesen Heiligen Geist gibt? Aber mit mir hätte das nichts zu tun. Ich kenne den nicht. Wie werde ich davon erfüllt oder getauft mit dem Heiligen Geist? Wie werde ich ausgerüstet mit diesem Heiligen Geist, dass der die Veränderung schafft in meinem Leben? Wie geschieht das? Deshalb wollen wir das ganz bewusst unterscheiden. Es gibt ein Ereignis, das vom Pfingsten, das Heilige Geist gekommen ist in die Welt. Aber damit ist er nicht automatisch bei dir. Wie kommt er zu dir? Und nun sagt uns die Bibel ganz verschiedene Begriffe. Im Neuen Testament finden wir die. Da wird davon geredet, von der Erfüllung im Heiligen Geist. Das ist manchmal ja für uns ein bisschen verwirrlich. Wir möchten einfach, ein Begriff wäre für uns am einfachsten. Das hat ja auch in der Geschichte der Kirche in den letzten 200 Jahren, oder eigentlich schon länger, aber vor allem in den letzten 150 Jahren, immer wieder zu großen Diskussionen geführt. Was ist es nun? Da wird nämlich auch gesprochen, ja, man kann den Heiligen Geist empfangen. Könnte es sein, dass ein Unterschied besteht zwischen Erfüllen und Empfangen? Könnte sein vom Wort her. Oder da heißt es, der Heilige Geist wird ausgegossen in mein Leben hinein. Oder der Heilige Geist fällt auf jemand. Oder es wird jemand ergriffen vom Geist. Und es wird jemand, bekommt ihn den Geist. Und am anderen Ort heißt es, er wird im Heiligen Geist getauft. Welches ist wohl das Richtige? All das kommt vor und ihr seht, die vielen Stellen kommen vor, auch in der Apostelgeschichte. Das ist die erste Kirche, die entstanden ist nach Pfingsten. Wenn wir es da sehen, merken wir sehr schnell, dass eine Begegnung mit dem Heiligen Geist sehr unterschiedlich sein kann. Ich kann es erleben als empfangen, als erfüllt werden, als getauft werden, als ergriffen werden. Es kann sehr unterschiedlich sein. Wir merken, dass wahrscheinlich zwischen empfangen und ergriffen werden irgendein Unterschied besteht. Ich empfange etwas oder ich werde ergriffen von etwas. Scheinbar ist da ein Unterschied. Oder wenn hier steht, das erfüllt werden, ich werde aufgefüllt oder ich werde getauft. Merken wir, da kommt etwas in mich hinein, erfüllt werden, oder ich werde in etwas hineingetaucht. Merken wir auch, scheinbar ist hier ein Unterschied. Und all das wird gebraucht, immer im Zusammenhang, wie der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt. Es gibt also unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich möchte im Folgenden vor allem auf zwei Formulierungen eingehen, andere gehören dann dazu, weil ich die Meinung bin, dass diese Erwähnungen wie zwei Hauptwirkungen, und deshalb habe ich auch meine Predigt überschrieben, die Doppelwirkung des Heiligen Geistes im Neuen Testament in unserem Leben. Es ist die doppelte Wirkung. Bereits im Alten Testament wird nämlich beschrieben, dass der Heilige Geist gegeben ist, damit unser Leben erneuert wird. Und dort ist im Zusammenhang, wir empfangen dann den Heiligen Geist. Bereits, und ich lese nun eine Stelle aus dem Hesekiel, das ist der jüdischen Bibel, dort ist wie ein Versprechen, was dort geschehen wird. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Und das Pendant dazu finden wir im Neuen Testament, wo Petrus in der Predigt sagt, ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu. Man könnte sagen, Bekehrung, Hinwendung, Umkehr, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Wir merken, hier ist also davon die Rede, von diesem Geist, der kommt. Er wird versprochen und dann, wie das geschieht, wenn wir uns hinwenden, sagt Petrus im Apostelgeschichte, dann kommt dieser Geist und der schafft diese Lebenserneuerung, wenn wir ihn empfangen. Das ist eine Umkehr. Jesus sagt einmal, es ist die Wiedergeburt, eine neue Geburt und du kriegst die Gewissheit. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14 lesen wir, sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Wir merken, das ist die erste Wirkung, nach innen. Bei uns geschieht etwas. Ich weiß, ich gehöre dazu. Jetzt könnte man sagen, das langt eigentlich. Ist doch genug. Die Hauptsache, ich komme in den Himmel. Da bleibt der Heilige Geist nicht stehen. Deshalb noch ein zweites Versprechen, das wir lesen. Ein zweites Versprechen, wo es darum geht, wir werden ausgerüstet. Es ist einerseits haben wir die Lebenserneuerung Und jetzt gibt es eine Lebensausrüstung. Das gehört auch, ist auch dem Heiligen Geist zugeordnet. Und dort lesen wir ganz stark von der Getauftsein oder von erfüllt werden im Heiligen Geist. Das heißt, wir kriegen eine Ausrüstung, um so unterwegs sein zu können. Bereits auch wie im Alten Testament finden wir eine Stelle dazu in Joel 3, was es dort heißt. In späterer Zeit will ich, der Herr, allen Menschen mit meinem Geist erfüllen oder taufen oder ausfüllen. Und dann heißt es, jetzt geht es nicht mehr um Gewissheit des Glaubens, jetzt geht es um Ausrüstung. Eure Söhne und Töchter werden dann aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen oder Prophetien. Und Jesus nimmt das auf. In der Apostelgeschichte, vor Himmelfahrt, nimmt er seine Jünger zusammen und sagt, wenn der Heilige Geist dann auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft, also mit der Wirkung dieses Geistes, werdet ihr befähigt sein, meine Zeugen zu sein. Also mit der Auswirkung des Heiligen Geistes. Vorher haben wir von der Lebenserneuerung gesprochen, jetzt von der Lebensausrüstung. Es gibt noch eine andere Stelle. Jesus sagt einmal, es wird die Zeit kommen, da werde ich euch mit dem Heiligen Geist taufen, ausfüllen. Aber dort wird das Wort taufen gebraucht. Ich erkläre nachher noch was dazu. Und das Gleiche finden wir wieder im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. An einem dieser Tage befahl Jesus seinen Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis die in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Diesem Versprechen, das Jesus hier macht, geht eben ein anderes Versprechen voraus in den Evangelien, wo Jesus den Jüngern einmal sagt, ihr werdet nach meiner Zeit größere Dinge tun, als die ich getan habe. Jetzt merken wir, es geht nicht mehr darum, ob ich jetzt zum Glauben komme, das ist die eine Seite, sondern jetzt geht es um Ausrüstung zu diesem Dienst, um mit Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Also hier ist davon die Rede, und jetzt blende ich das ein, ist davon die Rede, dass ich ausgerüstet werde, wirklich Jesus nachzufolgen. Wo ist beim linken Teil die Lebenserneuerung darin geht, dass ich dazugehöre, Gewissheit des Glaubens habe, ein Kind Gottes bin, geht es beim anderen Teil jetzt darum, dass ich erfüllt bin, getauft bin, ausgerüstet werde, in dieser Nachfolge zu leben. Der Sünde widerstehen zu können, könnte man sagen, damit Früchte des Geistes wachsen, damit Zeichen und Wunder geschehen. Jesus sagt im Markus-Evangelium, verheißt er das seinen Jüngern, ihr werdet einmal auf Schlangen treten, es wird euch nichts machen. Skorpione werden euch beißen, die werden dabei nicht sterben. Und ihr werdet für Kranke beten und ihr werdet in anderen Sprachen sprechen. Ihr werdet Gaben bekommen zum Dienen. Könnte es also sein, dass hier von zwei unterschiedlichen Ereignissen gesprochen ist? Ich gehe fest davon aus. Ja, jetzt könnte man einwenden, die Bibelkenner unter uns können jetzt einwenden, ja, aber die Jünger, das hat ja Jesus den Jüngern vor Pfingsten gesagt und die hatten ja den Heiligen Geist damals noch nicht. Und jetzt sage ich euch, dieser Meinung bin ich nicht. Sie hatten die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist nicht. Ich möchte es euch beweisen mit der Bibel. Jesus sagt nämlich einmal, nachdem er auferstanden war, die Jünger haben sich in einem Raum versammelt, die hatten Angst, wie verrückt. Die wussten nicht mehr, wo ihr Kopf steht. Da kommt Jesus hinein und dann sagt er, Friede sei mit euch. Und nach diesen Worten hauchte Jesus sie an und sprach, empfangt Ruach, Wind, Bewegung, Geist des Lebens. Das heißt, wir haben ja angeschaut, letzte Woche, dass Jesus Christus der Träger war von diesem Ruach, von diesem Geist von Gott. Und er war befähigt, den anderen zu geben, auszuteilen. Und das hat er gemacht. Er hat ihn den Jüngern gegeben. Das heißt, Jünger waren Nachfolger von Jesus. Sie haben sich für einen Nachfolger von Jesus entschieden. Und wir sagen heute, wer sich für Jesus entscheidet, bekommt den Heiligen Geist. Genau das haben sie erlebt. Aber es fehlt ihnen die Kraft, die Dynamik, wirklich in dieser Kraft zu leben. Ich sage, die Jünger hatten schon den Heiligen Geist, aber dann kann man fragen, warum mussten sie denn noch auf den Geist warten? Genau deshalb, weil in Apostelgeschichte 1,8 heißt es, wartet, bis ihr die Kraft dieses Geistes bekommt. Das heißt, dass ihr die Auswirkungen dieses Geistes erlebt. Nicht ihr müsst ihn empfangen, sondern die Kraft, die Dynamik, die dieser Geist bewegt. Und wenn ihr jetzt mal die Geschichte von den Jüngern lest, dann merken wir, dass das sind wie zwei Welten. Die Jünger vor Pfingsten und die Jünger nach Pfingsten. Die Jünger vor Pfingsten sind davon gelaufen, hatten Angst, die hatten keine Perspektive. Obwohl sie den Auftrag hatten, Evangelium zu sagen, für Kranke zu beten und Wunder zu tun, es geschah nichts. Kaum hatten sie diese Erfahrung von Pfingsten, dieses Erfülltwerden von Pfingsten erlebt, da heißt es, waren sie unerschrocken. Und da standen sie hin vor den hohen Priestern und sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Vorher waren sie noch geflohen und jetzt waren sie standhaft. Sie waren plötzlich für diesen Auftrag ausgerüstet. Und deshalb nenne ich diesen zweiten Teil, das erste ist Wirkung nach innen. Und das zweite ist, wir brauchen eine Ausrüstung, damit unser Leben, unser Glaube eine Wirkung nach außen entfacht. Deshalb. Also es ist hier klar feststellbar, dass die Jünger nach dem Erlebnis mit dem Heiligen Geist unerschrocken, mutiger waren, Zeichen und Wunder gehörten von da an dazu und so weiter. Sie wurden ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Man könnte also sagen, die Jünger Jesu hatten den Heiligen Geist nicht nur empfangen, sie wurden auch mit dieser Kraft ausgerüstet, wurden erfüllt oder wie es eben auch andere Worte, die gebraucht werden, sie wurden im Heiligen Geist getauft. Jetzt weiß ich, dass dieses Wort, manchmal brauchen gewisse Kirchen dieses Wort Geistestaufe, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Dieser Begriff Geistestaufe kommt in dieser Art in der Bibel nicht vor. Aber die Sache kommt vor, nämlich getauft werden im Geist. Und das ist ein anderes Wort wie erfüllt oder empfangen, den Geist empfangen. Das ist ein anderes Wort. Und ich glaube, das ist nicht zufällig, wie andere Dinge auch nicht zufällig sind. Und ich möchte auch gleich erklären, warum. Das Wort, das hier gebraucht wird, getauft werden im Geist, heißt wirklich Papto, also Paptit, also wie wenn jemand in Wasser getauft wird, aber jetzt heißt es im Geist getauft wird. Das ist wie wenn jemand in Farbstoff eingetaucht wird. Das ist wie, und hier wird bewusst noch eine intensive Form von Papto genannt, nämlich Paptizo, also eine intensive Form. Ich möchte euch das mal zeigen. Ich habe hier Heiliger Geist mitgebracht und in dem Töpfli da. Und da habe ich noch mich mitgebracht. Das ist ein bisschen eine dörre Sache. Oder? Und jetzt bekommt der empfängt nun den Heiligen Geist. Zack. Der hat den Heiligen Geist, oder? Das ist der Heilige Geist. Und er hat ihn empfangen. Hat ihn bekommen. Ist er erfüllt oder getauft? Und genau das, ich weiß es, jedes Beispiel hängt ein bisschen, aber ich möchte es euch mal zeigen. Wenn der da reingeht, ui, okay, getauft werden. Hä? So. Ganz rein, hinein getauft werden, hinein, und ich weiß nicht, das dreht sich fest. Aufgefüllt werden. Das negative Beispiel, was hier gebraucht wird für Baptizo, wurde früher in der damaligen Zeit auch gebraucht, wenn zum Beispiel ein Schiff versenkt wurde, wurde es getauft. Baptizo, versenken, ganz unsichtbar machen. Und genau dieses Wort, und es ist zweifelohne, dass dieses Wort hier für die Taufe im Geist gebraucht wird, dass es möglich ist, in den Geist hineingetauft zu werden. Wem darf ich den mal zuschmeißen? Einfach so. Aber jetzt merken wir, Jesus sagt einmal, wer zu mir kommt und trinkt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann macht er den Zusatz und sagt, und das sagte er von denen, die den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, wird zusammengenommen. Also, ich habe nichts dagegen, wenn mein Leben vom Heiligen Geist trieft. Hast du was dagegen? Das heißt, da, wo der Heilige Geist in unserem Leben ist, da wird was sichtbar. Da hört dieses Debattieren auf, ja, was ist das jetzt wohl das Richtige? Nein, es wird sichtbar, was habe ich erlebt? Schaut, ich habe in meinen Jahren, Dienstjahren, das ist ja immer ein Thema, wie wirkt der Heilige Geist, wie ist er? Und das ist jetzt auch wieder nur ein Versuch zu erklären. Ich habe aufgehört, darüber zu streiten. Und ich frage, mich interessiert eigentlich nur, erlebst du es? Erlebst du das? Erlebst du es immer wieder, dass du getauft wirst, erfüllt wirst von diesem Heiligen Geist? Das ist das Entscheidende. Hoppla. So. Das ist das Entscheidende. Und das wünsche ich auch, das wünschen wir doch uns allen von ganzem Herzen. Diese Erfahrung von diesem Getauftwerden wird wirklich gebraucht für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte es noch an einem anderen Beispiel festmachen. Und zwar, wir haben ja darüber nachgedacht, über den Apostel Paulus. Und er war ja unterwegs nach Damaskus und dann hat er eine Begegnung mit Gott, also mit Jesus Christus. Und dann merken wir, der hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Der wollte mit ihm leben. Und er hätte sich gar nicht entscheiden können, wenn der Heilige Geist das nicht bewirkt hätte. Kaum war das passiert, ist er ja blind geworden, dann hat ein anderer Christ in Damaskus den Auftrag bekommen, gehe, suche diesen Paulus und lege ihm die Hände auf und bete für ihn, damit er den Heiligen Geist empfängt, damit er erfüllt wird vom Heiligen Geist. Merken wir, es sind irgendwie zwei Dinge. Er kam zum Glauben durch den Heiligen Geist und dann wurde er erfüllt, getauft im Heiligen Geist. Die Apostelgeschichte gibt noch an vielen anderen Orten solche Beispiele. In der Regel kann das, ich habe hier geschrieben, zwei unterschiedliche Ereignisse, die zusammengehören. Wir können es halt mit uns menschlich nur irgendwie erklären. Ich sage nicht, ich brauche ein zweites Erlebnis, damit ich ein rechter Christ bin. Das wurde manchmal in der Christenheit dann gemacht. Nein! Es geht ja nur darum zu erfahren, welche Wirkung will der Heilige Geist entfachen in meinem und in deinem Leben. Ich kann mich gut erinnern, 1979, als ich zum Glauben gekommen bin. Das ist für mich keine Frage, da habe ich den Heiligen Geist bekommen. Aber ich erinnere mich auch an 20 Jahre später, 1999, an einer Veranstaltung, eine spezielle Berührung erlebt mit dem Heiligen Geist. Ich kann sie euch gar nicht richtig erklären. Ich nenne das heute, ich war ja schon lange Pastor. Ich nenne das heute getauft werden im Heiligen Geist, erfüllt werden im Heiligen Geist. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, warum weißt denn du das? Ja, du merkst es dann. Wenn dieser Heilige Geist in unserem Leben zu wirken bekommt, ich bin sicher, viele von euch könnten jetzt etwas sagen, vielleicht macht ihr das nach dem offenen Mikrofon. Es ist nicht außergewöhnlich, dass sogar manchmal bei solchen Ereignissen, wo Menschen speziell berührt werden im Heiligen Geist, irgendwelche körperlichen Manifestationen machen oder irgendwas anderes geschieht, das kann auch sein. Ich habe hier zwei Bücher dabei, das heißt Generäle Gottes. Das ist in der Geschichte so 200-300 Jahre. Verschiedene Leute, die sind die Reformatoren, die sind noch andere, nennt sich Generäle Gottes. Und bei den meisten wird irgendein Ereignis beschrieben mit dem Heiligen Geist. Kennt ihr den Billy Graham? Redet man fast nie davon. Aber er beschrichtet einmal, wie er eine spezielle Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht hat, die ihn wie ausgerüstet hat für diesen Dienst als Evangelist in der Welt. Genauso vom Spörtchen. Je nachdem, wir brauchen ja manchmal diese Leute, je nachdem, in welcher Lage wir kommen, woher wir kommen. Der Spörtchen war wirklich ein Freund des Heiligen Geistes. Er war sein Freund. Er hat mit ihm gelebt und Dinge erlebt. Könnte man fast neidisch werden. Jetzt höre ich natürlich die Frage, ich habe mich doch einmal für Jesus entschieden und deshalb habe ich den Heiligen Geist. Brauche ich denn noch eine zusätzliche Erfahrung? Muss ich das machen? Das ist eine falsche Frage. Vergiss diese Frage. Du musst gar nicht. Musstest du dich für Jesus entscheiden? Nein. Das hast du freiwillig gemacht. Oder du stellst die Frage, ja, wie weiß ich denn, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin? Die einen sagen, ja, ich habe mich bekehrt. Richtig. Bei deiner Hinwendung zu Christus hast du den Heiligen Geist bekommen, empfangen, für deine Lebenserneuerung. Und der Heilige Geist hat Wohnung genommen in deinem Leben. Das bezeugt uns die Bibel. Und der Heilige Geist gibt dir Gewissheit, dass du sein Kind bist. Jemand anderes sagt mir vielleicht, ja, ich weiß, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, weil ich habe spezielle Gaben erhalten, ich kann sogar in Sprachen beten, bin erfüllt mit dem Heiligen Geist und so weiter. Tatsächlich beschreibt die Apostelgeschichte solche Ereignisse, wo Menschen mit dem Heiligen Geist nach ihrer Hinwendung zu Christus erfüllt worden sind im Heiligen Geist und spezielle Begaben bekommen haben, auch die Gaben in Sprachen zu beten. Kann wirklich eine Hilfe sein, kann ich aus persönlichem Leben sagen, wie das hilfreich sein kann, wenn man keine eigenen Worte findet. In 1. Korinther 14 lesen wir davon, wäre ein anderes Thema. Aber ich möchte auf diese Frage, brauche ich noch etwas, eigentlich eine andere Stelle dazu geben. Dieses Bild hat mir eine Frau in Abon mal gemalt. Die hat oft während meiner Predigt, hat sie gemalt hinter im Gottesdienst. Eine Frau, die ist beeinträchtigt, behindert, im Rollstuhl, erst 40 Jahre alt. Und dann hat sie einmal, wo ich darüber gepredigt habe, aus diesem Text, hat sie dieses Bild gemalt. Der Heilige Geist, der reinkommt und es überfließt zu anderen. Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebenschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Und damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen, die an Jesus glauben. Deshalb fragen wir doch nicht, muss ich das auch noch machen, sondern fragen wir doch was anderes. Nehmen wir nochmal das gleiche Bild. Fragen wir nach den Kennzeichen des Heiligen Geistes und dann können wir das gleiche nehmen. Das eine ist die Lebenserneuerung. Hast du die erlebt? Du hast dein Leben Jesus Christus anvertraut. Der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen. Du hast Gewissheit des Glaubens. Das ist die Wirkung nach innen. Das ist ein klares Zeichen. Der Heilige Geist hat in deinem Leben gewirkt und wirkt immer noch. Und dann das Zweite, die Lebensausrüstung, die erfüllt, das erfüllt werden, die Taufe im Heiligen Geist, Kennzeichen sind, du willst Jesus nachfolgen. Paulus nennt das Heiligung. Das heißt, Gott, was möchtest du, dass ich in meinem Leben tun? Wo gibt es Dinge, die ich loslassen muss? Wo ist Sünde in meinem Leben, die hindert? Das ist ein klares Zeichen, dass du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Wenn diese Fragen kommen, ich will nicht mehr so leben. Wenn Früchte des Geistes reif werden, das macht nicht so. Früchte werden langsam reif. Langsam, oder? Oder wenn vielleicht hast du spezielle Gaben bekommen, dann setz die ein. Es geschehen durch dich Zeichen und Wunder, könnte sein. Dann sind es klare Zeichen. Der Heilige Geist hat dein Leben nicht nur empfangen, sondern dich ausgerüstet, erfüllt. Hast du diese Sehnsucht? Hast du diesen Durst? Und dann kann vielleicht das geschehen, was Paulus einmal sagt. Bedingt euch nicht. Das führt zu einem liederlichen Leben. Lasst euch vielmehr vom Heiligen Geist erfüllen. Das Wort, das hier gebraucht wird, das finde ich spannend, heißt, es ist nicht einmalig. Dieses Erfülltwerden ist nicht einmalig. Ich weiß nicht, manchmal habe ich mir überlegt, ja, hat dann unser Heiliggeist-Tank ein Leck, dass es immer wieder rausläuft. Nicht, wisst ihr, was ich versuche, meine Antwort zu geben? Ich glaube, wir leben in dieser Welt Nachfolge. Und in dieser Welt zu leben, die von Sünde voll ist, von Menschen, die überhaupt nicht nach Gott fragen, das ist herausfordernd. Das kostet Kraft. Das kostet genau diese Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb immer wieder rein, Heiliger Geist, ich komme wieder zu dir. Füll mich aus. Und das kann immer wieder passieren. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 11 bis 13, da sind die Christen zusammen, das waren alles Gläubige, die hatten Pfingsten schon erlebt, den Heiligen Geist empfangen. Und da sind sie zusammen und beten zusammen. Und dann heißt es, als sie beteten, kam der Heilige Geist und sie wurden ausgefüllt. Merken wir, das ist nicht ein einmaliges Ereignis. Und das Wort, das hier heißt, lasst euch immer wieder erfüllen vom Heiligen Geist. Bleiben wir in dieser Verbindung mit dieser Kraftquelle. Ich stelle dir am Schluss ein paar Fragen. Wie würdest du deine Beziehung zu diesem Heiligen Geist bezeichnen? Macht er dir Angst? Jesus sagt einmal, macht einmal ein Beispiel in Lukas 11, sagt er, vergleicht einmal diese Geschichte mit dem Heiligen Geist, wie wenn jemand zum Vater kommt und sagt, würdest du mir einen Fisch geben? Und dann heißt es, welcher Vater würde dem Kind dann eine Schlange geben? Und dann sagt er, und wenn dieses Kind sagt, würdest du mir ein Ei geben? Welcher Vater würde dem Kind statt ein Ei ein Skorpion in die Hand geben? Da sagt Jesus, wenn das schon Gott nicht macht, wenn das schon ein menschlicher Vater nicht macht, wie viel mehr wird Gott dem Menschen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wie cool ist denn das? Keine Angst, ich weiß, dann kommt manchmal die Frage, ich weiß, meine Mutter hat manchmal gesagt, ja, aber es könnte ja sein, dass der einen falschen Geist bekommt, wenn du das machst. Das hat biblisch keine Begründung. Das steht nirgends in der Bibel, sondern sagt, wo wir vertrauensvoll uns Gott hinwenden, wird er uns mit dem beschenken, was er uns beschenken möchte. Deshalb öffne dich ihm. Und ich lade dich ein heute Morgen, vielleicht auch in der Begegnungszeit, die wir jetzt dann haben, dich neu diesem Heiligen Geist zu öffnen. Stell dich doch hin beim Kreuz. Öffne deine Hand und sag, Heiliger Geist, ich habe neu verstanden, du willst mich ja beschenken. Du bist ja der beste himmlische Vertreter. Anstelle von Christus bist du hier. Und ich lade dich ein, füll mein Leben aus. Es darf unten rauslaufen, es macht nichts. Auch wenn ich vielleicht andere als blöd und extrem bezeichnen, wenn ich Dinge plötzlich halt anders sehe. Das Entscheidende ist, dass du mit ihm unterwegs bist. Sprich bewusst, Heiliger Geist, ich öffne dir mein Herz. Ich lade dich ein. Ich bin bereit, dich zu empfangen. Lass uns aufstehen zum Beten und dann für Begegnungszeit. Hinten steht auch jemand bereit, für uns zu beten während der Begegnungszeit. Wir haben nun über dich gesprochen, Heiliger Geist. Du bist die himmlische Vertretung in dieser Welt. Etwas Besseres kann uns gar nicht passieren. Und ich lade dich nun ein, mach uns durstig nach dir. Aber nicht nur durstig, sondern füll auch auf. Wenn wir jetzt vor dir sind in dieser Begegnungszeit, wenn wir beim Kreuz in das Abendmahl nehmen, wenn wir für uns beten lassen, dann mach nur das. Erfüll uns mit deinem Geist. Amen.